Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit Manuela Rabner. Manuela hat vor kurzem als Partnerin bei BCG Digital Ventures angefangen. Davor war sie mehr als 10 Jahre in der Startup-Szene unterwegs, hat zum Beispiel für Westwing den russischen Markt aufgebaut und ein eigenes E-Commerce-Startup für Kindermode gegründet. Zuletzt war sie dann beim Robo-Advisor Scalable Capital für das Marketing und den britischen Markt zuständig. Sie kennt sich deswegen in der Londoner Fintech-Szene sehr gut aus. Manuela, du hast ja für Scalable Capital den britischen Markt mit aufgebaut und bist jetzt vor kurzem zu BCG Digital Ventures gewechselt. Warum hast du der Startup-Szene den Rücken gekehrt?
Ich glaube, das ist es gibt eine Vielzahl an Faktoren, die dazu geführt haben. Man muss dazu sagen, dass ein Jahr bevor ich gewechselt habe, meine erste Tochter auf die Welt kam, und ich glaube, das ist immer so ein Punkt im Leben, wo man nochmal neu auch über das Berufsleben nachdenkt, wenn man auf einmal eine Familie hat. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass
Was hat sich dadurch geändert?
Ich habe ja 10 Jahre lang in Summe, und davon 4 Jahre bei Scalable, in der Startup-Szene verbracht. Und wenn man dann eben eine Familie hat, überlegt man sich natürlich schon, ob man nochmal sozusagen das Rendite-Risikoprofil seines Berufslebens anpassen möchte. Auch wenn Scalable natürlich super läuft, ist es natürlich immer so, dass man dann in der Startup-Szene als Gründer eben normalerweise ein bisschen zurücksteckt beim Fixgehalt, weil man stattdessen natürlich hofft, dass die Anteile am Unternehmen, an dem man jetzt gerade arbeitet, halt was wert sind und sich das so langfristig lohnt. Irgendwann nach 10 Jahren überlegt man sich halt, will ich das jetzt weitermachen die nächsten 20 Jahre, oder will ich quasi wohin gehen, wo ich einfach ein anderes Risikoprofil dann auch habe, ne? Und ich glaube,
das heißt so ein bisschen übersetzt, du wurdest mit einem guten Gehalt gelockt.
Ich glaube, es ist eine Kombination. Ich glaube, das gute Gehalt alleine hätte mich nicht weggelockt. Ja, es gab auch immer wieder andere Angebote, was anderes zu machen als Scalable. Und ich habe immer sofort gesagt, nein, interessiert mich alles nicht, weil es läuft super bei Scalable. Und ich finde auch das Team wirklich sensationell. Das war auch mit einer der wichtigsten Gründe, warum ich bei Scalable als Gründer mit an Bord gekommen bin. Aber ich glaube, dass das Gesamtpaket bei Digital Ventures hat mir halt gefallen, weil es im Prinzip keine klassische Beratung ist. Ich war ja früher recht lange bei McKinsey und ich wäre nicht in die traditionelle Beratung zurückgegangen, sondern wir bauen eben Unternehmen für BCG-Klienten. Ne? Also wir arbeiten mit großen Firmen zusammen, um für die innovative neue Geschäftsmodelle aufzubauen. Und ich fand das halt spannend.
Vielleicht kann
weil
man das gleich mal ein bisschen konkret machen. An was arbeitest du gerade?
Also seitdem ich gekommen bin, habe ich an ganz unterschiedlichen Themen schon gearbeitet. Jetzt gerade beispielsweise arbeiten wir mit einem Unternehmen aus der Energiebranche im weitesten Sinne zusammen. Und super spannendes Projekt. Es geht quasi darum, ein internes digitales Tool, eine App quasi, auch mit einem Desktop-Dashboard dabei, zu entwickeln, was denen helfen wird, bestimmte interne Prozesse deutlich besser zu managen, weg von teilweise Papierformaten quasi zu kommen. Und gleichzeitig ist das ein Thema, was sie eben nicht nur für sich intern nutzen werden, sondern auch als Firma, als neue Firma quasi, als neues Geschäftsmodell aufsetzen werden, weil es auch für andere Firmen in der Energie- oder vielleicht auch Wasserbranche, vielleicht auch für Bauunternehmen relevant sein könnte. Also das ist jetzt gar nicht im Fintech-Bereich. Es gibt natürlich auch ein paar Themen im Fintech-Bereich, in denen ich arbeite. Dazu kann ich momentan aber nicht so viel sagen. Aber was für mich eben spannend ist.
Weil du nicht darfst, oder?
Ja, weil natürlich, also teilweise sind die noch relativ im Frühstadium. Und dann ist man natürlich eh immer weniger geneigt, drüber zu sprechen. Und es hängt natürlich dann auch immer davon ab, was der Kunde am Ende entscheidet in der Außenkommunikation, ob er uns damit nennen will oder nicht. Das ist ja völlig dem Kunden überlassen. Aber spannend für mich ist eben, verschiedene Themen bearbeiten zu können und halt verschiedene. Ich sag mal, du kannst halt pro Jahr 3 oder 4 neue Firmen oder ich sag mal digitale Tools, muss nicht immer eine neue Firma gleich sein, ja, an den Start bringen, während du halt als Unternehmer 3, 4, 5, vielleicht 10 Jahre an einem Thema arbeitest. Ne? Und diese Vielseitigkeit finde ich halt spannend. Und das hat mich gelockt.
Vielleicht kannst du die Herangehensweise von euch mal ein bisschen erläutern, damit man mal greifbar machen kann, wie er eigentlich vorgeht. Mhm.
Also im Prinzip bringen wir, und das ist eben auch wiederum der Unterschied zur traditionellen Beratung, so eine Art Startup in a Box zum Kunden, ne? Im Sinne der Leute, die wir am Start haben. Also wir haben wirklich Softwareentwickler bei uns im Team, wir haben Product Manager im Team, wir haben Leute, die digitales Marketing schon jahrelang gemacht haben im Team. Und selbst die, sag ich mal, traditionelleren Consultant-Profile, also Leute, die BWL studiert haben, ne, selbst die haben normalerweise Startup-Erfahrung bei uns. So, und dieses Team bringen wir zusammen mit ein paar ausgewählten Leuten vom jeweiligen Kunden und strukturieren das dann so, dass wir erst eine Innovationsphase haben am Anfang. Die kann ein paar Wochen lang sein, kann aber auch 2-3 Monate dauern, wo wir entweder eine Idee, die der Kunde vielleicht schon hat, validieren und sagen, glauben wir, dass das fliegt? Wir machen dann viel Research mit den Kunden. Also sehr viel auch Feldarbeit, die sich ein Startup oft ehrlich gesagt gar nicht leisten kann in dem Ausmaß. Um zu checken, gibt's da wirklich einen Bedarf? Gibt's da irgendwelche Dinge, die sozusagen, die Leute suchen, weil sie irgendwie eine Friction sozusagen haben, ne? Irgendwas, was in ihrem Alltag nicht glatt läuft, wo du sagen würdest, da zahlen die Leute für. Das würden wir also validieren, dieses Business-Konzept. Oder es gibt eine Innovationsphase, wo der Kunde beispielsweise einfach nur sagt, keine Ahnung, ich bin im B2B-Bereich unterwegs, also ich habe nur große Geschäftskunden. Helft doch mir mal, sozusagen Geschäftsideen zu entwickeln, wo ich direkt mit Endkunden was machen kann, um zum Beispiel Daten zu sammeln, Trends besser zu verstehen und so weiter. Das ist dann viel offener, das Thema. Und dann würden wir möglicherweise eine etwas längere Innovationsphase haben, wo wir dann wirklich am Ende, sag ich mal, 3 bis 5 Ideen beispielsweise haben, wo wir sagen, hier ist der Businessplan, hier ist der Investment Case, hier ist irgendwie die Roadmap, wo wir quasi sagen, was muss man jetzt genau bauen, auch aus technischer Sicht, um dieses Businessmodell zu starten. So, und dann entscheidet der Kunde, will ich das wirklich bauen? Und dann kommt eben die Inkubationsphase, wo wir auch wiederum alle Fähigkeiten und Kompetenzen an Bord haben, um eben so ein Business dann auch an den Start zu bringen. Wir haben zum Beispiel auch spannende Sachen im IoT-Bereich
gemacht. Seid ihr dann an diesem Gemeinschaftsunternehmen auch, beteiligt?
Also ja, häufig schon. Prinzipiell würden wir nie was bauen, wovon wir nicht selber 100%ig überzeugt sind. A, weil es der Reputation natürlich schadet, wenn Sachen nachher nicht gescheit laufen. Aber B, weil wir eben auch in dem Regelfall auch bereit sind, zum Beispiel um die 20% oder so an Eigenkapital oder an Anteil an der Firma auch zu übernehmen. Manche Firmen wollen das dann nicht oder es bietet sich nicht an, weil wir vielleicht was entwickeln, was der Kunde hauptsächlich intern nutzen will, um zum Beispiel einen Prozess zu digitalisieren. Dann können wir gar keinen Anteil nehmen, weil es quasi keine neue Firma gibt. Dann arbeiten wir halt mit performance-basierten Mechanismen auch, wo wir halt so Performance-Indicators festlegen, die nach dem Launch erreicht werden sollen und ein Teil unserer Bezahlung dann davon abhängt.
In Deutschland ist ja das Projekt Coop sozusagen das bekannteste Beispiel. Da wurde zusammen mit Bosch wurde ein Scooter-Sharing-Dienst aufgesetzt. Es hat nicht geklappt, wurde jetzt wieder eingestellt. Die Roller wurden verkauft. Was sind denn so Erfolgsbeispiele, die ihr vorweisen könnt? Vielleicht auch aus dem Fintech-Bereich.
Ja, also wir haben in Summe, soweit ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, circa 18 Fintech-Unternehmen weltweit gebaut. Die sind in Summe über 4 Milliarden Dollar wert, haben, glaube ich, über 45 Millionen Kunden. Ein gutes Beispiel an der Stelle, das schon eine hinreichend lange Historie hat. Viele Sachen, die wir natürlich gebaut haben, kommen ja erst, sag ich mal, so aus dem letzten Jahr oder dem vorletzten Jahr vielleicht. Da ist noch ein bisschen zu früh, was zu sagen. Aber was wir gebaut haben mit der Royal Bank of Canada, nennt sich MyAdvisor, ist eben eine Art Robo-Advisor für die Bank. Läuft extrem erfolgreich, ist Ende 2016 an den Start gegangen. Und da war quasi der besondere.
Kann man das ein bisschen beziffern?
Ja, also sie haben halt deutlich höhere Assets under Management, also das verwaltete Geld sozusagen pro Kunde über die Lösung, über die MyAdvisor-Lösung ist deutlich höher, als sie es vorher waren. Vorher hatten sie eben keine digitale Lösung fürs Wealth Management. Es gab die Kundenbetreuer sozusagen, die in den Filialen saßen, die aber zunehmend nicht genutzt wurden. weil natürlich wie in Deutschland auch die Leute halt zunehmend weniger in die Filiale gehen, ne? Und da sind jetzt sozusagen die verwalteten Gelder sind deutlich in die Höhe gegangen. Sie haben über 1 Million Anmeldungen bekommen auf der Webseite, wo die Leute dann zunächst mal ihre finanziellen Ziele quasi definieren und dann einen finanziellen Plan abgeleitet wird und man dann eben mit einem Kundenbetreuer per Videokonferenz oder Chat, wie auch immer, irgendwie diesen Plan besprechen kann. Das haben also über 1 Million Kunden schon eingerichtet. Und das Wachstum ist enorm und vor allem auch die Effizienz der Kundenbetreuer ist halt gestiegen, weil die einfach viel mehr Kunden über dieses Tool jetzt betreuen können, als sie es in der Filiale jemals hätten machen können. Also für RBC ein super Erfolgsmodell.
Wie bewertet ihr diese Geschäfte, wenn du jetzt gerade diese Gesamtunternehmensbewertung angeführt hast? Das gibt ja quasi meist keine externen Investoren, die so ein Geschäft dann richtig bewerten, oder?
Das kommt drauf an, ne? Also es gibt schon Geschäftsmodelle im Fintech-Bereich, die wirklich als neue Firma aufgesetzt wurden und die auch teilweise externes Investment bekommen haben. In Asien beispielsweise gibt es da ein paar Beispiele, die ich aber jetzt namentlich nicht nennen kann, aber wo das als komplett neue Firma aufgesetzt wurde. Und da haben wir in der Tat externe Bewertungen auch für, also eine externe Validierung. Bei den anderen Fällen schauen wir uns halt an, wie normalerweise ein VC-Investor sich das anschauen würde. Ne? Also Kundenzahlen, Kundenakquisitionskosten, Wachstumsrate, Pfad zur Profitabilität und so weiter. Und anhand dessen würden wir quasi sagen, das ist der Wert dieses Geschäftsmodells.
Okay. Lass uns noch mal ein bisschen auf deine Zeit bei Scalable zurückgucken. Mhm. Scalable hat ja den britischen Markt nicht aufgegeben, aber runtergefahren. Was war der Grund dafür?
Ich würde nicht sagen, dass wir den britischen Markt runtergefahren haben. Ich glaube, was einfach passiert ist,
also wir zumindest sind das Marketing ein bisschen runtergefahren haben.
Ja, aber ich glaube, was halt passiert ist, wir sind von vornherein mit dem Ansatz an den Start gegangen, dass wir unser Businessmodell so aufstellen wollen, dass es international funktionieren kann. Weil klar war, dass man, wenn man langfristig groß werden will, man über die deutschen Grenzen hinausschauen muss. Wir hatten ja auch von vornherein ein britisch-deutsch-österreichisches Gründerteam. Deswegen haben wir auch von vornherein ja ein Office in London gehabt und eins in München. Also die Perspektive war immer quasi paneuropäisch. Dann sind wir quasi gleichzeitig zu den Regulatoren gegangen, also der BaFin in Deutschland und der FCA in London. Und die BaFin war einfach im Zulassungsprozess deutlich schneller, was halt dazu geführt hat, dass wir dann in Deutschland auch schneller an den Start gehen konnten. Und dann hatten wir einfach in Deutschland immer, sag ich mal, von vornherein ein super Wachstum. Ne? Und dann fragst du dich natürlich irgendwann, also gerade jetzt an meiner Stelle, ich war ja auch für das globale Marketing zuständig, natürlich fragst du dich dann irgendwann, wo schiebe ich jetzt sozusagen mehr von meinem Budget hin, da wo es jetzt einfach super gerade läuft, und das war bei uns definitiv auch in Deutschland, oder will ich sein dahin stecken, wo ich auch einfach mehr Wettbewerb habe. Ne? Und in London hast du definitiv mehr Wettbewerb. Als in Deutschland.
Wie sieht der genau aus? Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen?
Also du hast natürlich zum einen in England Nutmeg auch am Start gehabt, die vor uns schon, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie lange, aber ein Jahr, anderthalb Jahre oder so vor uns schon am Start waren, während wir in Deutschland mit die Ersten waren, die mit diesem digitalen Vermögensverwaltungskonzept an den Start gegangen sind. Aber ich glaube, Nutmeg war gar nicht mal so der relevante Wettbewerber, weil die eher auf eine andere Kundengruppe abgezielt haben, zumindest am Anfang noch. Ich glaube, du hast in England ein anderes Umfeld, weil du einfach mehr, sag ich mal, so private Vermögensverwalter auch hast, viel mehr über sogenannte IFAs geht, also Independent Financial Advisors, was du in Deutschland nicht so hast, weil die Leute weniger oft zu einem Finanzberater gehen. Also ich kenne jetzt persönlich zum Beispiel gar niemanden, der so einen Finanzberater hat. In England ist das relativ gang und gäbe. Und ich glaube, ein weiterer Unterschied ist, England ist eher eine Kultur, wo vielleicht auch, weil viele in der Finanzbranche arbeiten, wo die Leute so Renditejäger sind. Ne? Während der Deutsche ist eher so der, ich sag jetzt mal flapsig, der Aldi-Konsument, der sagt, wo kriege ich gute Qualität billig? Und da passt ein Angebot wie das eines digitalen Vermögensverwalters super rein. In England ist so Indexfonds, Exchange-Traded Funds, die eben nur einen Index abbilden und das möglichst kostengünstig, aber nicht versuchen, eine bessere Performance zu erzielen, tun sich in England schwerer als in Deutschland. Und da Scalable Capital, genau wie die anderen Robo-Advisor, normalerweise auch eben gerade auf diese Indexfonds setzt, also diese passiven Instrumente, kommt das in Deutschland, glaube ich, beim Kunden einfach besser an als in England. Also es sind viele Faktoren, ne?
In was investieren dann die britischen Anleger eher?
Es gibt, glaube ich, immer noch viele Briten, die sich halt aktiv gemanagte Fonds anschauen, ne? Wo du einen Fondsmanager hast, der die Märkte beobachtet und halt sagt, ich glaube an die Aktie mehr als an die andere. Ich glaube, da sind die Leute schon noch bereiter zu investieren als in Deutschland, weil auch die Presse das immer noch mehr unterstützt als in Deutschland. Und die gucken sich dann halt die vergangene Performance-Historie an von den verschiedenen Fonds und schauen sich halt dann den an, der Kanal die letzten 5 Jahre deutlich besser performt hat als jetzt zum Beispiel der FTSE oder der DAX in Deutschland. Und in den investieren sie dann, was, wenn du dir halt Studien anschaust, ein Irrglaube ist, weil eben vergangene Performance keine wirkliche Aussagekraft hat für die Zukunft. Aber das ist eben konfliktär mit deiner sonstigen Lebenserfahrung. Ne? Wenn du mal in einem Hotel warst und das war super, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt groß, wenn du nochmal hingehst, dass es auch wieder super ist. Deswegen ist es schwer für die Leute quasi zu verstehen, dass bei Fonds vergangene Historie häufig nur Glück aussagt und nicht sozusagen die Fähigkeit, langfristig größere Renditen zu erzielen. Und deswegen machen das halt viele Leute noch. Und ich glaube, das ist einfach in England, vielleicht auch aus kulturellen Gründen, ich weiß es nicht, aber einfach verbreiteter als in Deutschland, wo man sagt, ich investiere halt lieber in einen super günstigen Indexfonds und der gibt mir einfach die Performance eines globalen Index oder des DAX irgendwie wieder. Und damit bin ich dann zufrieden, als dass ich irgendwie, keine Ahnung, das Fünffache zahle an Gebühren für einen aktiven Fonds. Und ich weiß dann auch nicht, ob der Fondsmanager eine gute Entscheidung trifft oder nicht. Ist kulturell anders.
Aber das heißt ja sozusagen auch, dass die Leute generell sich lieber mit diesem Thema auseinandersetzen. Also in Deutschland hat man ja auch das Problem, dass die Leute eigentlich kein Geld in Aktien oder in andere Anlagen stecken, sondern es eher auf dem Konto liegen.
Ja, das fand ich interessant, weil das dachte ich am Anfang auch, dass es diesen Unterschied eben auch gibt zwischen Großbritannien und Deutschland. Das Interessante ist aber, ja, in Deutschland hast du das Problem quasi, dass es keine wirkliche Aktienkultur gibt. Das ist völlig richtig. Dafür hast du aber, glaube ich, in England oft das Problem oder in Großbritannien vielmehr oft das Problem, dass gerade im Bereich London, wo du eigentlich viele potenzielle Kunden für so ein digitales Geschäftsmodell haben müsstest, die Immobilienpreise ja schon sehr lange so hoch sind, dass eben viele Leute, sag ich mal, dass ihr ganzes Geld eigentlich in die Immobilie stecken. Ne? Also du siehst halt eine ganz starke Kaufkultur bei Immobilien. Die Leute kommen aus der Uni raus und kaufen sich sofort im Zweifel eine kleine Immobilie, was du in Deutschland gar nicht so siehst. Und dann geht halt das ganze Geld in die Rückzahlung der Immobilie, ne? Weil selbst eine Einzimmerwohnung in London dich halt gleich mal 500.000 kosten kann. Und dann bleibt halt nicht mehr so viel an Sparquote übrig. Und dann hast du halt eigentlich viel, sag ich mal, wirklich investierbares Kapital eher bei der etwas älteren Generation, die dann wiederum für solche Newcomer im Bereich Vermögensverwaltung nicht so offen sind. Ne? Also insofern glaube ich, dieses Thema Aktienkultur in Deutschland versus England, das wirkt sich dann gar nicht mehr so aus, weil du in England halt das andere Problem hast, dass super, super viel Geld in die Immobilie fließt. Ne?
Um das jetzt mal ein bisschen größer zu ziehen, N26 hat sich ja kürzlich bekannt gegeben, dass sie sich auch aus Großbritannien oder dass sie sich aus Großbritannien zurückziehen. Die offizielle Begründung war, dass es mit dem Brexit zusammenhängt, obwohl das ja irgendwie vorher abzusehen war.
Klar.
Was ist aus deiner Sicht der Grund dafür, dass sich deutsche Fintechs in Großbritannien so ein bisschen schwerer tun?
Also ich kann natürlich jetzt zu der genauen Entscheidung und den Hintergründen bei N26 nichts sagen, aber es ist natürlich schon so, dass du in UK einfach ein sehr kompetitives Umfeld vorfindest. Ne? Also bei vielen Themen gab es eben britische Startups, die schon mindestens genauso früh unterwegs waren wie die Deutschen. Also jetzt gerade im Beispiel von N26, du hast natürlich ein Monzo hier, du hast Starling Bank hier, die auch also echt gut zu performen scheinen. Du hast in dem ganzen Bereich
Revolut ist gerade da mit die 500 Millionen,
genau,
gerade aufgenommen haben.
Genau, die 500 Millionen von Revolut. Revolut hat sich ja auch wahnsinnig entwickelt. Dafür, dass sie ja in ihrem Kerngeschäftsmodell, also Währungsumtausch, eigentlich deutlich nach TransferWise erst an den Start gegangen sind, haben die sich ja wahnsinnig entwickelt und gehen ja auch jetzt in eine ganz andere Richtung als TransferWise. Aber ich meine auch in diesem Bereich beispielsweise, ja, dieses ganze Thema Währung, da hast du halt hier viel relevantere Spieler als in Deutschland, ne? Also ich glaube, es gibt nicht so viele Bereiche, wo du als deutsches Startup jetzt hierher kommen könntest und irgendwie sagen könntest, ich bringe was total Neues an den Markt, was noch nicht von jemand anders angegangen wurde in Großbritannien. Da sind wahrscheinlich andere Märkte leichter.
Es ist quasi keine kulturelle Verständnisfrage des Marktes, sondern eher, dass der Wettbewerbsdruck einfach zu groß ist.
Ja, glaube ich schon, ja, glaube ich schon. Und die Frage, ich meine, klar kannst du immer auch sagen, aber das ist halt Spekulation, ne? Wie offen sozusagen ist jetzt der Engländer für deutsche Firmen oder Marken sozusagen im Vergleich zu vielleicht amerikanischen, die auf den Markt kommen, aber das ist jetzt Spekulation. Ich glaube, wenn...
Habt ihr das beim Kundenfeedback mal irgendwie so bekommen, oder?
Nee, das haben wir, weil die Kunden uns nie als deutsches Startup gesehen haben hier in England, ne? Weil wir von vornherein eben in London aktiv waren und wir immer gesagt haben, wir sind ein deutsch-britisches Startup und unser Gründerteam hier auch in England, Adam und Simon neben mir, beides Engländer sind, und wir auch immer wir haben eigentlich immer ausschließlich mit der englischen Presse gesprochen. Das deutsche Gründerteam war also selten, dass ich mich jetzt dran erinnern kann, dass jetzt Erik und Flo beispielsweise mal hier mit der englischen Presse gesprochen hätten. Von daher war die Wahrnehmung, glaube ich, einfach immer, dass wir ein internationales Team sind.
Hm. Wie blickst du generell von London aus quasi auf die deutsche Fintech-Szene?
Also ich finde, die deutsche Fintech-Szene ist ja super unterwegs, ne? Also wenn man sich die Zahlen vom letzten Jahr beispielsweise anschaut, dann klar, es geht ja nur die Hälfte des Fundings hin als nach UK. Aber es ist trotzdem meines Wissens nach der drittgrößte Standort, wenn man sich jetzt zumindest für 2019 mal die Kapitalzuflüsse anschaut. Das finde ich, ist ja schon mal eine super Entwicklung. Und so sollte es auch sein. Deutschland ist der größte Markt in Europa. Und es wäre ja auch enttäuschend, wenn da weniger Geld hinfließen würde. Gleichzeitig ist natürlich UK deutlich größer. Und ich glaube, da gibt es viele Gründe für. Sei es beispielsweise in England die Steuervorteile, die du hier bekommst als Frühphaseninvestor. Also wenn ich als Privatperson beispielsweise jetzt in Monzo ganz, ganz früh investiert hätte, dann kann ich halt die Hälfte meines Investments über Einkommensteuerrückerstattung mir zurückholen, ne? Ich kann, wenn ich innerhalb von 3 Jahren mit Gewinn verkaufe, ist der komplette Gewinn steuerfrei. Das sind natürlich super Steueranreize, die eben auch Kapitalzuflüsse für junge Unternehmen viel einfacher machen. Und dann gibt's natürlich im Fintech-Bereich insbesondere noch andere Punkte, dass eben London der größte Finanzstandort in ganz Europa ist. Und logischerweise, dass dann einfach mehr Ideen und auch mehr, sag ich mal, glaubwürdigen Gründern, die dann auch eine Finanzierung eben bekommen, im Fintech-Bereich führt. Also es ist einfach eine Kombination von Faktoren, wo Deutschland halt schon leicht oder deutsche Gründer quasi leicht benachteiligt sind gegenüber UK. Insofern nicht überraschend, aber ich finde, es ist gut, es ist eine gute Entwicklung in Deutschland.
Ja, siehst du generell dieses Geldargument im Moment, funktioniert das noch? Weil eigentlich gerade im Early-Stage-Bereich gibt es ja unglaublich viele VCs mittlerweile hier in Berlin und auch in anderen deutschen Städten. Und eigentlich gerade die erste Finanzierung zu bekommen, sollte eigentlich nicht mehr das Problem sein, aus meiner Sicht.
Ja, ich glaube, da spielt dann noch ein anderer Punkt rein, und das ist so ein bisschen die Risikoaversion der Deutschen, ne? Ich hab auch als Gründer, ich war ja ganz am Anfang in Deutschland unterwegs als Gründer, ich habe schon immer wieder gesehen, dass viele Kapitalgeber in Deutschland, ich sag mal, nach vermeintlich sicheren Geschäftsmodellen suchen, im Sinne von, du hast oft eine höhere Chance, in Deutschland Geld zu bekommen, wenn du hingehst und sagst, guck mal, wir kopieren was in den USA oder wo auch immer, ja, schon erfolgreich funktioniert, ne? Also so early second mover quasi, ne? So, ich bin in Deutschland vielleicht der Erste, der es macht, aber es ist jetzt nicht total innovativ, was ich mache, sondern ich habe es kopiert aus einem anderen Markt, ne? Wo es schon so ein gewisses Wachstum zeigt. Solche Modelle kriegen halt oft dann eher Geld, aber das ist halt limitiert, ne? Die Anzahl der attraktiven Businessmodelle, die es in dem Bereich gibt. Und ich glaube, dass es einfach im angloamerikanischen Raum eine andere Kultur auch noch bei den Kapitalgebern, die finanzieren auch eher mal Sachen, die wirklich komplett neu sind. Ja, und das, glaube ich, ist schon so ein bisschen eine Innovationsbarriere und dann eben auch eine Kapitalbarriere, also eine Finanzierung irgendwie zu bekommen in Deutschland, die sehe ich definitiv im Vergleich zu England.
Du hast ja ein E-Commerce-Startup gegründet. Was waren da konkret deine Erfahrungen?
Das erste Modell hat ja nicht so gut funktioniert. Das war so ein Kinderprodukte-Marktplatz-Modell. Da glaube ich, ist das die wesentliche Erkenntnis, wie schwer es ist, so Marktplatzmodelle aufzubauen. Sowas würde ich definitiv nicht mehr machen, weil du eben die Preise nicht selber setzen kannst.
Was war da das Problem?
Ja, du kannst die Preise nicht selber setzen für die Produkte, ne? Du hast dann halt, du hast die Händler, die du auf deiner Plattform listest, und die setzen natürlich dann den Preis, weil die auch die Ware einkaufen und verschicken und so weiter. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil wenn du Preise nicht selber setzen kannst, das ist natürlich super wichtig für die Attraktivität, aus Sicht des Kunden dann, bei dir einzukaufen. Das ist ein Riesenproblem. Und ich glaube, zwei weitere Probleme. Das eine sind die Logistikkosten. Wenn jetzt jemand bei dir, keine Ahnung, 5 verschiedene Produkte kauft und die kommen leider von 5 verschiedenen Händlern, wie kriegst du die Logistikkosten in den Griff, also die Versandkosten? Kannst ja weder dem Kunden 5 mal 5 Euro in Rechnung stellen, dann kauft er ja nicht mehr bei dir, noch kannst du es alles irgendwie gegenfinanzieren, weil die Kosten dann einfach zu hoch sind für dich. Und du hast natürlich das Sortimentsproblem, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, keine Ahnung, die folgenden Lego-Produkte brauche ich eigentlich unbedingt, weil die jetzt super attraktiv sind für die Weihnachtszeit oder so, und du hast ja keinen Händler, der diese Produkte im Sortiment hat, dann hast du sie halt nicht, ne? Mhm. Während wenn du natürlich selber dein eigenes Lager hast, dann kannst du deine komplette Sortimentspolitik selber gestalten. Deswegen würde ich halt, also ich würde es nicht pauschal sagen, Marktplätze funktionieren nie. Es gibt ja auch erfolgreiche große Player, die das machen. Aber es gibt ganz bestimmte Bedingungen, unter denen das meiner Ansicht nach nur funktionieren kann. Von daher, ich glaube generell aber ist E-Commerce kein leichter Bereich, ne? In Sachen Profitabilität und in Sachen Cashflow nicht wirklich einfach.
Es ist ja sowieso ein Thema, wo der Zug irgendwie für die meisten großen Player abgefahren ist.
Ja.
Weil die einfach besetzt sind, diese Nischen.
Genau.
Das ist ja im Grunde genommen auch wieder ein ganz guter Übergang zum Thema Fintech. Da sind jetzt ja viele Bereiche auch schon besetzt. Zum Beispiel die Challenger-Banken, das Thema Zinsmarktplatz mit Raisin Deposit Solution. In England siehst du ja sehr viele Modelle, und da der Markt ja ein bisschen weiter ist, das Verhalten der Marktteilnehmer zum Beispiel, wenn man sich jetzt Unternehmen anguckt, die Kredite online holen, da ist Großbritannien einfach ein bisschen weiter als Deutschland. Mhm. Was siehst du da generell für Trends, die vielleicht auch eines Tages nach Deutschland kommen?
Puh, also was ich generell sagen würde, ist, dass wahrscheinlich in Großbritannien auch mehr Bewegung unter den etablierten Banken ist, in meiner Wahrnehmung. Sich bestimmte Geschäftsmodelle genau anzuschauen und da jetzt nachzuziehen. Also beispielsweise NatWest.
Kannst du das konkret machen?
Ja, also NatWest gehört ja zu Royal Bank of Scotland mit dazu, und NatWest hat verschiedene neue Geschäftsmodelle an den Start gebracht, sei das Bodes und eine Challenger Bank, sei das Metal, was eben eine Bank für kleinere Unternehmen ist, ich sag mal so, keine Ahnung, bis zu 10 Angestellten oder so, ne, so um den Dreh rum. Also die sind wirklich dabei, konkret neue Banken quasi auszugründen in ihrer Gruppe und damit eben gegen die digitalen Challenger Banken auch so ein bisschen sich zu schützen, ne? Und das finde ich ganz interessant, und da gibt es einige andere Banken, die da auch an verschiedenen Themen arbeiten. Da sehe ich also eine große Offenheit.
Die Frage ist ja nicht, dass das ob, also die Deutsche Bank hat ja zum Beispiel auch dieses First für Unternehmenskunden. Die Frage ist ja nicht das ob, sondern eigentlich das wie überzeugt ist das Unternehmen, wie viel Geld steckt es da rein, wie viel Ressource steckt es da rein. Ja. Gibt es da wirklich einen Unterschied, dass die britischen Banken das aus deiner Sicht ernster meinen?
Das ist jetzt schwer zu sagen, weil ich mich da bei den deutschen Banken, glaube ich, nicht gut genug auskenne, wie ernst die das meinen. Also ich glaube schon, dass die Banken dieses ganze Thema ernst nehmen. Ich glaube gleichzeitig ist aber vielen Banken auch bewusst, dass viele der Angreifer momentan einfach noch kein profitables Geschäftsmodell auf die Beine gestellt haben, ne? Und ich glaube, da gibt's schon viele von den etablierten Firmen, die sagen, wir warten jetzt erstmal ab, auf welche Art und Weise und wie diese Banken eigentlich versuchen, also die neuen Banken, die Neobanken sozusagen, dann eigentlich versuchen, profitabel zu werden, ne? Weil weil viele der Produkte vielleicht, mit denen wir dann unser Geld machen, haben die noch nicht im Sortiment und die geben halt wahnsinnig viel Geld für Kundenakquisitionskosten aus und sind halt nicht profitabel. Und da gibt es, glaube ich, schon teilweise so die Haltung, naja, vieles davon wird auch wieder irgendwie eingehen, weil sich's halt langfristig nicht rechnen wird. Ne? Aber ist es schon so?
Wie ist da dein Blick drauf?
Ja, ich glaube, es wird halt ein paar größere geben, die es schaffen werden, eben dieses Produktportfolio aufzubauen, das du brauchst. Ne? Du kannst meiner Ansicht nach nicht langfristig profitabel sein, indem du, sag ich mal, die Kunden mit keine Ahnung, höheren Zinsen beispielsweise lockst, als was du dir eigentlich leisten kannst zu zahlen, gegeben, wo der Zentralbankzins momentan ist, oder keine Ahnung, Cash-Angebote machst oder so, und dann haben die bei dir nachher nur ein Girokonto, ne? Wie willst du damit profitabel werden? Girokonto ist eigentlich kaum noch ein profitables Produkt. Du musst es halt schaffen, ein größeres Produktportfolio aufzubauen, wo du halt hier und da
Kredite echten, zum Beispiel vergeben.
Ja, Dispo. Kredite beispielsweise, ja, vielleicht Immobilienkredite vergeben. Vielleicht, auch im Vermögensverwaltungsbereich kannst du definitiv eher noch profitabel unterwegs sein, als wenn du jetzt wirklich nur ein Standard-Bankkonto für Transaktionen sozusagen anbietest, ne? Weil du einfach einen größeren Mehrwert auch lieferst, auch in der Wahrnehmung des Kunden, als einfach nur das Girokonto. Ne, die Leute sind einfach nicht bereit dafür zu bezahlen. Ne?
Glaubst du denn, dass die Leute wirklich bereit schon dafür sind, über ein N26 Revolut Monzo sich einen Immobilienkredit zu holen?
Ich glaube schon, ja. Weil am Ende des Tages, also ich würde es quasi andersrum sagen. Ich würde sagen, wenn die Leute bereit sind, jemandem wie Scalable oder auch anderen Spielern im digitalen Vermögensverwaltungsbereich ihr Geld zu geben, Geld, das sie schon haben sozusagen, dann glaube ich, haben sie viel weniger ein Problem damit, sich Geld von jemandem zu leihen. Ne? Weil das ist ja nochmal, ne?
Okay.
Also ich persönlich zumindest hätte mehr Probleme damit, jemandem, den ich vielleicht nicht für vertrauenswürdig halte, Geld zu geben, als mir von jemandem, den ich nicht für vertrauenswürdig halte, Geld zu leihen. Ne? Also von Kredithaien mal abgesehen. Aber ich glaube nicht, dass die da ein wahnsinniges Problem mit hätten. Nee, aber ich glaube, der Punkt ist, du musst halt irgendwann, musst du quasi dieses Cross-Selling hinkriegen. Ne? Du musst es halt schaffen. Und da haben sie ja erstmal einen Vorteil, weil sie ihre Daten und Infrastruktur sauber aufgebaut haben, hoffentlich. Du musst halt den Kunden einfach besser verstehen, als Banken das häufig tun. Banken haben halt häufig Daten in Silos sitzen und die eine Hand weiß nicht, was die andere sozusagen macht mit genau dem gleichen Kunden. Wenn du das als Neobank halt besser hinkriegst, und das musst du eigentlich besser hinkriegen, dann kannst du halt dem Kunden zur richtigen Zeit genau das richtige Angebot schicken. Ne? Ich meine, bei vielen großen Banken ist es ja so, du bist Kunde und auf einmal und hast da, keine Ahnung, Girokonto, und auf einmal kriegst du halt irgendwie eine E-Mail, ja, hier unser neuer Immobilienkredit. Ne? Und es hat nichts mit dir zu tun. Du willst gar keine Immobilie kaufen, es gibt auch gar kein Anzeichen dafür. Und du kriegst halt die E-Mail, weil sie gerade diesen Monat ihren Immobilienkredit bewerben. Und dann kriegen halt alle Kunden diesen Newsletter. Sowas kannst du halt als Neobank natürlich viel besser machen, weil du Daten besser analysieren kannst und halt verstehen kannst, keine Ahnung, der hat jetzt einen Bonus bekommen, der ist so und so alt, vielleicht kannst du irgendwie sehen, dass er geheiratet hat und ein Kind gekriegt hat. Du weißt, er hat noch keine eine Immobilie, und dann weißt du halt, jetzt schicke ich dem mal was raus zu einem Immobilienkredit. Viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass das konvertiert. Und wenn du dann vielleicht sogar einfach noch besser unterwegs bist beim Pricing, dir also genau anschaust, wo muss ich mich eigentlich sozusagen befinden in meiner Preisstruktur, damit ich wirklich was Attraktives habe, dann hast du eine viel größere Wahrscheinlichkeit, den Kunden zu konvertieren.
Das ist dann auch wieder so ein bisschen die Frage, wie weit geht man da? Also Monzo arbeitet ja zum Beispiel an so einem Produkt, wo sie das Konto auswerten und dir dann irgendwie einen günstigeren Stromtarif anbieten wollen oder Mobilfunkvertrag. Was ich mich halt so ein bisschen frage, wie viel Analyse gerade auch so ein deutscher Kunde quasi ertragen kann oder wie viel ihm da recht ist, was sowas angeht.
Das ist richtig. Ich glaube, der deutsche Kunde ist da definitiv spezieller und ein bisschen anders unterwegs als jetzt der Kunde in Großbritannien. Also nachdem GDPR in Kraft getreten ist, hatten wir in Deutschland schon ein paar Kunden, die hier und da bei uns irgendwie nachgefragt haben nach irgendwelchen Sachen. In England hat kein Mensch sich irgendwie dafür interessiert. War mein Eindruck. Also natürlich ist da der Deutsche anders drauf. Gleichzeitig glaube ich schon, dass wir generell, wenn man sich die Entwicklung sozusagen des Internets und der Digitalisierung anschaut, dass wir jetzt gerade so in der Dekade des quasi Denk für mich Zeitalters sind, ne? Wo wir irgendwie sagen, Internet war noch
was
so.
Was meinst du damit?
Naja, ich glaube, weißt du hattest so die Internetphase so von 2000 bis 2010, das war so irgendwie Connect Me, ja, also ich will in Verbindung kommen mit anderen Leuten, ich will irgendwie online kaufen können und so weiter. Dann hattest du so die Mobile-Phase von 2010 bis 2020, wo auf einmal alles aufs Smartphone gegangen ist. Und ich glaube, jetzt hast du eher die Phase auch mit IoT, ne, und Sensoren und so weiter und Computer Vision, all solchen Sachen, die teilweise auch im Hardware-Bereich dann wiederum liegen, hast du jetzt eher so die Phase, wo die Leute sagen, mach mein Leben für mich einfacher. Ne? Also hilf mir, smarte Entscheidungen zu treffen. Und gerade im Finanzbereich wird sich das halt schon so auswirken, dass Leute eben beispielsweise ihr Geld eher von einem Service verwalten lassen, wie eben Scalable. Und dass sie von der Bank auch erwarten, dass sie ihnen mehr dabei hilft, finanziell die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dazu gehört natürlich eine Analysefähigkeit. Und dass mir jemand sagen kann, da und da gibst du zu viel Geld aus. Oder hier, du solltest mal deine Sparrate erhöhen, weil sonst, wenn sich nicht massiv was ändert, wirst du im Alter, keine Ahnung, vielleicht nur, was weiß ich, unter 1.000 Euro im Monat zur Verfügung stehen haben, inflationsangepasst. Und das ist vielleicht weniger, als du dir vorstellst. Und ich glaube schon, dass wenn der Mehrwert groß genug ist, werden die Leute das zulassen. Nicht alle, aber viele, glaube ich. Der Mehrwert muss aber da sein.
Ja, siehst du schon ein Angebot, was in die Richtung geht, dass es umfassendere Finanztipps gibt? Weil Scalable ist jetzt quasi ein Bereich und viele konzentriert sind ja noch auf einen Bereich quasi beschränkt.
Genau. Also mir fällt momentan noch kein Beispiel ein, wo jemand das wirklich holistisch machen würde. Aber ich bin mir sicher, dass es viele verschiedene Spieler gibt, die daran schon arbeiten. Ich glaube, Voraussetzung ist halt, dass die Leute auch über das Thema Open Banking und PSD2 halt mehr von ihren verschiedenen Konten sozusagen bei einem Anbieter zugänglich machen, sodass du eben auch breiter analysieren kannst. Weil wenn jemand 10 Konten hat oder, keine Ahnung, 3 verschiedene Kredite bei 3 verschiedenen Banken und hat ein Girokonto hier und dann hat er, keine Ahnung, sein Geld legt er an über Scalable, aber vielleicht hat er auch noch, keine Ahnung, bei der ING DiBa ein Online-Brokerage-Account oder so, dann weißt du natürlich irgendwann auch nicht mehr, was dessen finanzielle Gesamtsituation ist. Ne? Dann kannst du auch keine Empfehlung ausarbeiten. Ja. Aber ich glaube, sobald da mehr draus gemacht wird, aus dieser Möglichkeit, eben verschiedene Konten miteinander zu verbinden und an einer Stelle irgendwo zentral hochzuladen, dann wirst du halt diese zusätzliche Analyseschicht sozusagen drüberlegen können und bessere Entscheidungen treffen können. Aber was ich schon sehe, ist, wie extrem positiv es sowohl von Kunden als auch teilweise in der Presse aufgenommen wurde, als Scalable seinen Altersvorsorgerechner auf der Webseite live gestellt hat, wo du eben schon mal eingeben kannst, zum Beispiel, wie viel Geld könnte ich jetzt einmalig investieren, wie viel kann ich pro Monat investieren, wie alt bin ich, welches Geschlecht habe ich. Und dann rechnet dir der Rechner eben aus, also in welchem Alter wirst du typischerweise in den Ruhestand gehen und mit deinem Spar- und Anlageverhalten, wie viel Geld wirst du denn in der Rente pro Monat inflationsangepasst zur Verfügung haben? Das ist eine Transparenz, die, glaube ich, die Leute sonst vorher eigentlich nirgendwo hatten. Und da sind, also die Reaktionen sind unglaublich positiv, weil die Leute halt sagen, ich hatte keine Ahnung.
Was wurde da genau
Ahnung,
positiv aufgenommen?
Naja, weil die Leute halt sagen, also wenn du jetzt mal, keine Ahnung, 10 Leute auf der Straße fragst, sag mal, weißt du eigentlich, wie viel du, wenn du in Ruhestand gehst, pro Monat so ausgeben kannst? Dann sagen die alle, ich habe keine Ahnung. Ja? Die Leute wissen aber nicht, sind es dann 500 Euro, sind es 3.000? Und auch wenn sie sagen, ich habe das Gefühl, es ist vielleicht eher weniger, als ich gerne hätte, kann ja auch keiner sagen, kann er dir genau sagen, wie viel mehr muss ich denn pro Monat zur Seite legen, um dahin zu kommen, wo ich eigentlich hinkommen will. Ne, also diese Transparenz endlich mal zu schaffen, ist natürlich auch eine riesige Motivation für die Leute, ihr Sparverhalten und ihr Anlageverhalten anzupassen. Weil wenn du nicht weißt, was sozusagen die Karotte ist, ne, dann ist es halt schwierig, sich selber zu disziplinieren. Das ist wie konkrete Sparziele eben zu haben mit kurzfristiger Natur, wo man sagt, ich will mir den und den Urlaub leisten oder, keine Ahnung, ich will jetzt die und die Immobilie irgendwann mal kaufen in den nächsten 5 Jahren. Dann hast du ein konkretes Ziel vor Augen. Aber Altersvorsorge war halt immer so ein schwammiges Ziel, weil man gar nicht wusste, wie viel brauche ich denn eigentlich, um dann komfortabel leben zu können.
Ja, vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.